Ja, ich bin heute ein bisschen extra verkabelt, weil das die Predigt auch auf Video aufgenommen wird. Ich hoffe, alles ist okay. Ja, als wir vor einiger Zeit im Predigertreff darüber geredet haben, die Apostelgeschichte in den Predigten zu behandeln, das ist jetzt also der allerletzte Nachzügler dazu, habe ich mir das Buch mal durchgeschaut und mir ist bewusst aufgefallen, dass es im ersten Drittel ungefähr um das Leben der Gemeinde damals geht, also der Gemeinde in Jerusalem, und die anderen zwei Drittel beschäftigen sich mit den Missionsreisen des Paulus. Das war mir so umfänglich gar nicht bewusst, wie viel Raum die Missionsreisen, also nicht nur Paulus, sondern auch die anderen, die unterwegs waren, einnehmen. Ich mag ja die Apostelgeschichte. Ich finde, sie ist ja das Vorbild für unser Leben als Gemeinde heute. Es ist eigentlich das einzige Buch, in dem Geschichten darüber erzählt werden, wie die Gemeinde damals nach dem Tod Jesu, also ohne ihn in Person, dafür aber mit dem Heiligen Geist, so das Leben gestaltet hat. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, das auch in die heutige Zeit zu übertragen. Wenn ihr einen ganz besonders radikalen mal kennenlernen wollt, dann müsst ihr die Birgit fragen. Die lacht schon. Aber ich wollte ja eigentlich über die Missionsreisen sprechen. Und die, finde ich, sind ja, neudeutsch gesagt, eine abgefahrene Aneinanderreihung von Ereignissen, also Abenteuer, die Paulus damals erlebt hat. Ich finde es unglaublich, was er alles mitgemacht hat, was er durchgemacht hat und was ihn alles nicht davon abgehalten hat, weiterzumachen. Er ist immer wieder geschlagen worden, war eingesperrt, war auf der Flucht. Und ich finde, er selber hat die Menschen wirklich klug und einfühlsam angesprochen, hat sehr hartnäckig seine Gemeinden betreut. Allein die Briefe, die er alle geschrieben hat, seitenweise, finde ich enorm, sprechen ja dafür, ja, mit welchem Herzblut er das gemacht hat. Ja, ich wollte wissen, wie das eigentlich alles angefangen hat. Und bin auf den Text gestoßen, Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Aus diesem Text habe ich eine 3-Punkte-Predigt gezogen. Erstens, die Kraft des Heiligen Geistes und ihre Auswirkungen in der Weltmission. Zweitens, Wasser als Sinnbild des Heiligen Geistes. Und drittens, Hingabe an Gottes Willen. Ich finde ja, dass die Berufung des Paulus in die Mission sehr knapp ausfällt. Ich finde fast ein bisschen emotionslos. Ein Gottesdienst, der Heilige Geist spricht und dann geht's los. Und das war der Anfang der Weltmission. Wenn Paulus sich damals nicht auf den Weg gemacht hätte, wer weiß, ob wir heute überhaupt Christen wären. Vielleicht würden wir ja immer noch im Dezember das große Lichterfest feiern. Das ist nicht auszuschließen. Ich habe mal auf einer Weltkarte dargestellt, wie sich der Glauben, also der christliche Glauben, so ungefähr ausgebreitet hat. Also ihr müsst genau hinschauen. In der Mitte, da sieht man Israel, weil kleinere Darstellungen wahrscheinlich überhaupt nicht erkennbar wären, habe ich jetzt mal einfach das ganze Land blau gemacht, quasi als Ausgangspunkt für das Christentum. Dann, wie es ungefähr nach Paulus' Missionsreisen aussah. Das ist zwar schon ein bisschen mehr Mittelmeerraum, aber auch noch nicht so viel. Und dann der Stand von 2012. Das ist doch Wahnsinn. Okay, 2000 Jahre ist auch ein bisschen Zeit. Und trotzdem, es gibt auch so viele Religionen, die einfach versandet sind. Ich finde es so eindrucksvoll, welche Kraft dahinter steckt, die es geschafft hat, von diesem, aus diesem winzig kleinen Punkt ausgehend die ganze Erde mit dem Christentum zu füllen. Und es ist ja schlussendlich der Heilige Geist, der immer wieder Menschen berufen hat und sie befähigt hat, sein Wort in fremden Ländern weiterzugeben und der immer an seinem Ziel dran geblieben ist. Genau, so viel zu die Kraft des Heiligen Geistes und ihre Auswirkungen in der Weltmission. Aber wie ist das mit uns? Wie docken wir eigentlich an diese Kraft an? Wir als Vineyard Aachen, wir wollen doch den Heiligen Geist erleben, sein Wirken ermöglichen, in die Stadt ausstrahlen, sein Reich ermöglichen. An der Stelle ist mir etwas sehr Präsentes eingefallen, das ihr alle kennt, nämlich das Mosaik auf unserer Fassade. Da sieht man das Wasser, das von oben kommt. Ich nehme mal jetzt das Quadrat als unsere Gemeinde, hier reinfließt und das dann weiterfließt. Da haben wir eigentlich schon angedockt. Und ich habe mich davon inspirieren lassen, mal nachzuschauen, was ist eigentlich zu der Fragestellung, was das als Sinnbild für den Heiligen Geist gibt. Also in der Bibel wird der als am häufigsten für die Sendung des Heiligen Geistes das Ausgießen benutzt. Und es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, die den Heiligen Geist mit Wasser vergleichen. Ich werde euch jetzt heute etwas multimedial herausfordern. Und zwar habe ich ein Video ausgesucht zu dem Thema und ich lese aber parallel Bibelstellen vor. Ich habe ein Video ausgesucht, das ist in der Wüste Negev in Israel, das heißt also nah am Text. Dort kommt es vor im Winter, wenn es regnet, also falls es regnet, dass durch die Regenfälle trockenliegende Flussbetten gefüllt werden. Und das ist ein wirklich eindrucksvolles Naturschauspiel. Okay. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Aus Jesaja 44, 3 und 4. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Aus Joel 3, Vers 1. Und Johannes 7, Vers 37. Und Jesus rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe im Vorfeld sehr viele Videos zum Thema Wasser angeschaut. Und ich mag an diesem Video eigentlich die Ambivalenz. Man sieht diese Kraft, wie viel Kraft im Wasser steckt. Auch das Gefährliche. Das ist kein freundliches, plätscherndes Bächlein. Ich bin mir sicher, dass das auch vorkommt. Aber ich denke, manchmal neigen wir auch dazu, das zu unterschätzen, was die Kraft des Wassers alles möglich macht. Danke. Habt ihr es auch gespürt, diesen Respekt vor dem Wasser? Wie die Leute beiseite gegangen sind neben dem Wasserfall? Da möchte man kein Risiko eingehen. Da möchte man lieber einen Schritt zurückgehen und das aus Distanz betrachten. Und ich denke, dass wenn wir uns den Heiligen Geist wünschen, dass wir schon auch mitbedenken sollten, dass es vielleicht auch ab und an gefährlich im weiteren Sinne werden könnte. Ich möchte ihn jetzt nicht als Bedrohung darstellen, aber doch als etwas, das vielleicht auch manchmal Dinge durcheinander bringt, die wir gerne genauso gehabt haben, oder Dinge mit sich spült, die wir eigentlich gerne behalten hätten. Und ich glaube, dass ihr alle auch diese Herausforderung kennt, dass man spürt, wie der Heilige Geist kommt und merkt, dass man innerlich einen Schritt zurückgeht und denkt, aber das nicht. Ich kann mich erinnern an meine ersten Gottesdienste in der Vineyard. Das war noch in der Pilisakerstraße. Ungefähr zur Zeit des Toronto-Segens, da wurde ja die Kraft des Heiligen Geistes auch durchaus schon mal kontrovers diskutiert. Und das war damals regelmäßig im Lobpreis so, dass Leute anfingen zu zittern und dann einfach umgefallen sind. Ich komme aus einem anderen christlichen Hintergrund und war erst etwas verstört und dann eigentlich beruhigt, dass die Gemeinde so gelassen damit umgegangen ist, und habe dann gemerkt, dass ich Angst hatte, dass mir das auch passieren würde. Es wäre mir sehr peinlich gewesen und es war mir gleichzeitig total peinlich, dass ich das so empfunden habe. Ich meine, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Das ist nichts Dramatisches. Und trotzdem denke ich, ist es so ein Punkt, wo man einfach merkt, okay, wie weit bin ich denn bereit, mich hinzugeben? Wie weit bin ich bereit, den Heiligen Geist so wirken zu lassen, wie er das möchte? Ich habe auf der Suche nach Videos zum Thema Wasser auch solche gesehen, in denen Hochwasser in ein Gebäude reinfloss und irgendwie gerieten dann in dem Gebäude, man sah das so von oben, die Tische und Stühle durcheinander. Und ich habe mich gefragt, was würde denn passieren, wenn der Heilige Geist hier reinfließen würde, wie so ein Hochwasser, und unsere Stühle nicht mehr an ihren Plätzen stünden, wenn wir vielleicht den geliebten Stammplatz Sonntagmorgens nicht einnehmen könnten? Es sind ja manchmal die kleinen Dinge, die uns hindern. Oder was wäre, wenn der Gottesdienst auf einmal 5 Stunden dauert und alle unsere Nachmittagstermine platzen? Wäre das okay? Dürfte der Heilige Geist das einfach so machen? Oder was wäre, wenn er das geliebte Auto vor der Haustür wegspült? Aber nein, das geliebte Auto steht in der Garage. Ich komme zum dritten Punkt: Hingabe an Gottes Willen. Ich möchte mich noch einmal dem Text zuwenden. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Mir ist aufgefallen, sie fasteten im Gottesdienst. Das beeindruckt mich sofort. Ich faste nicht gerne. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gefastet hat. Wir haben mal als Hauskreis einen Tag lang gefastet. Da ging es um eine Gebetserhörung. Im Nachhinein denke ich, vielleicht war es auch ein bisschen zweckgebundenes Fasten, weniger Hingabe als vielleicht so eine Art Gegenleistung. Aber ich will jetzt unsere Motive von damals nicht total schlecht machen. Ich finde, dieses Fasten klingt ganz anders. Sie halten Gottesdienst und fasten. Ein Gottesdienst kann ja auch ohne Fasten schön und intensiv sein. Und wie lange hat dieser Gottesdienst eigentlich gedauert, dass sie dabei fasten konnten? Ich stelle mir vor, es war ein Fasten der Hingabe. Ein Fasten des Fragens nach Gottes Willen. Fasten, um besser hören zu können. Vielleicht auch Fasten, weil sie sich so sehr auf Gott eingelassen hatten, dass sie gar nicht mehr daran gedacht haben zu essen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre gern dabei gewesen. Es scheint auch kein einmaliges Ereignis gewesen zu sein. Es klingt nicht nach einem emotional aufgeladenen oder euphorischen Event, aber es klingt ganz hingegeben. Und dann spricht Gott. Er teilt seinen Willen mit und es ist eine große Berufung. Und es wundert mich nicht, dass Gott diese Menschen beruft, die so nach seinem Willen fragen. Tja, und was bedeutet das jetzt für uns? Ich denke nicht, dass Fasten die entscheidende Aufforderung dieses Textes ist. Ich denke, es geht darum, dass wir Gott die offene Frage stellen, was willst du? Und dass wir ihm keine Grenzen setzen in dem, was er will. Dass wir ihm Freiheit lassen, Unordnung in unser Leben zu bringen. Vielleicht auch mal etwas wegzuspülen. Ich lade euch jetzt ein, dem nachzufühlen, ob ihr diese Frage stellen wollt, ob ihr Widerstände spürt, ob ihr euch Gottes Lebensfluss neu oder vielleicht das erste Mal öffnen wollt. Vielleicht wisst ihr auch schon, was er sich von euch wünscht und braucht Mut, es umzusetzen. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass du mit uns sprichst, dass du uns deinen Geist zusagst und dass du uns zu dem befähigst, was du uns aufträgst. Danke, dass du eine Vision für diese Gemeinde und jeden Einzelnen hier hast, dass du dranbleibst und dass du mit uns in diese Stadt ausstrahlen möchtest. Amen.